Dieses Jahr im Pfingsten habe ich wieder jemanden getroffen, den ich vor 14 Jahren das letzte Mal gesehen habe. Sein Name ist Jörg Albrecht. Vielleicht kennt ihr ihn. Er ist der Leiter von Willow Creek Deutschland. Ich habe damals eine Reise nach Chicago mit ihm gemacht und er war so einer der Führer und habe ihn da ein bisschen kennengelernt. Und er ist auch dafür verantwortlich, dass es in unserer Gemeinde dann einen englischen Hauskreis gab, weil ich mit ihm so ein bisschen über Englisch reden gesprochen habe und dass mein Englisch nicht so gut ist. Und dann hat er gesagt, ach, gründ doch einfach einen englischen Hauskreis in deiner Gemeinde, du wirst sehen, da kommen viele Leute. Haben wir dann gemacht, hat ein bisschen gedauert, bis wir die richtigen Leute zusammen hatten und es gibt ihn ja noch heute. Und den habe ich da wieder getroffen und habe ihn gefragt, ey, kennst du mich noch? Nee, er hat mich total vergessen. Ist auch kein Wunder, er kommt mit so vielen Leuten zusammen. Er hat ein schönes Buch geschrieben, das heißt mit dem Psalm 23 durch den Tag. Dieses Buch haben wir dort gekauft und es ist wirklich ein ganz tolles Buch über den Psalm 23. Es hat mir auch ein bisschen geholfen bei meiner Predigt, die ich über den Psalm 23 heute halten werde. Ich hatte schon in Gedanken einige Sachen, habe aber aus dem Buch hier, das ich dann im Schnelldurchgang durchgelesen habe, noch einige gute Gedanken dazu gekriegt. Also nicht alles, was ich heute sage, kommt auch unbedingt von mir. Lasst uns mal den Psalm 23 lesen. Es ist ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Der Psalm 23 ist wohl einer der bekanntesten Psalmen überhaupt. Er stammt von David. Den David aus der Bibel kennt ihr, da muss ich eigentlich nichts dazu sagen. Und David hat 73 Psalmen geschrieben. Psalm 23 ist einer davon. Der Herr ist mein Hirte. Müsste jetzt eigentlich die nächste Folie kommen? Jetzt. Der Herr ist mein Hirte. Einen Hirten zu haben, heißt ja auch, ein Schaf zu sein. Die Schafe haben einen Hirten. Der Vergleich kommt oft in der Bibel vor, Hirte, Schaf. Aber wer von uns möchte schon gerne ein Schaf sein? Ein Schaf sein ist irgendwie nichts Tolles. Also wenn man jetzt heißt, wer möchte ein Adler sein oder ein Löwe oder ein Tiger, ja, da könnte man mitgehen. Aber ein Schaf, Schafe sind irgendwie komische Tiere. Wir haben heute keinen Bezug mehr zu Schafen oder die meisten von uns, auch zum Hirten haben wir keinen solchen Bezug, weil das einfach in unserer Gesellschaft nicht mehr oft vorkommt. Aber Schafe sind Tiere, die haben keine Waffen. Also ein Schaf hat keine scharfen Zähne, hat keine Krallen, keine Hörner, kann sich nicht gescheit wehren. Das kann also kaum beißen. Ein Schaf ist langsam. Das hat keine Ausdauer, das kann auch nicht weit wegrennen. Und ein Schaf ist kurzsichtig. Schafe sehen nur 13 Meter, mehr geht nicht. Und Schafe haben einen Herdentrieb. Also einer läuft den anderen hinterher. Also Helden sind es nicht, oder? Nichts Großartiges. Und diese Tiere, die brauchen, weil sie so sind, wie sie sind, Führung und Schutz. So viel zum Schaf. Der Herr ist mein Hirte. Wenn du einen Hirten hast, dann hast du einen Boss. Du hast einen Chef. Du hast jemanden, der dir sagt, wo es lang geht. Da ist einer über dir und du musst dich unterordnen. Das ist so. Da kommt das Schaf nicht weg. Und wenn wir uns als Schaf seiner Herde sehen, ist es bei uns auch so. Einer ist über uns. Und diese Schafe, die brauchen also ihren Führer, so wie wir. Eigentlich sind wir wie solche Schafe. Wir wissen nicht, was morgen ist. Wir wissen nicht mal, was in der nächsten Stunde passieren wird. Wir sind oft unsicher und wir sind furchtbar verletzlich als Menschen. Wenn du mit deiner Hand mal irgendwo reingreifst, wo es scharfkantig ist, ist ganz schnell eine Verletzung da. Diese Haut, die hält gar nicht viel aus. Man kann unseren ganzen Körper nehmen, auch unsere Seele. Lass mal jemanden ein böses Wort sagen. Sofort merkst du, oh, ich bin verletzt. Deswegen passt dieser Vergleich mit Hirte und Schaf ganz gut, finde ich. Wenn wir einen Hirten haben, dann folgen wir ihm. Wem folgen wir eigentlich? Sind es unsere Vorbilder, die uns beeindrucken? Was ist unser Vorbild? Wonach streben wir? Und wenn wir zum Hirten gehören, dann gehören wir auch zur Herde. Also du gehörst zu dieser Herde, die hinterherläuft. Die Herde ist eigentlich ein Bild für die Gemeinde, für Gemeinschaft der Glaubenden. Die gehören zusammen. Da darf sich das Schaf nicht absondern, sonst geht es dem Schaf nicht gut. Jetzt müsste mein nächstes Bild kommen, ja. Hier haben wir ein Schaf. Das Schaf wurde von den Australiern Chris getauft. Also falls jemand hier Chris, hat nichts damit zu tun. Das waren die Australier. Nähe Canberra wurde dieses Schaf gefunden. Das hat sich von der Herde entfernt und hat sich erfolgreich vor der Schafschuhe gedrückt. Also der wollte keinen Friseur, der wollte lieber seinen Pelz wachsen lassen. Dadurch wurde das Schaf furchtbar dick und das Schaf ist in Lebensgefahr. Wird man im ersten Moment nicht wissen, weil wir uns mit Schafen nicht auskennen. Wenn das Schaf umfällt, kommt es nicht mehr hoch. 40 Kilo Wolle außenrum hatte dieses Schaf, das war Weltrekord. Dann kann dieses Schaf nicht mehr aufstehen und es würde ersticken. Also australische Tierschützer haben sich dann um das Schaf gekümmert und dieses Schaf musste zum Scheren sogar betäubt werden, weil sonst wäre es wahrscheinlich an Herzinfarkt gestorben. Das passiert, wenn man sich von der Herde entfernt, wenn man alleine ist. Haben wir schon mal bewusst gesagt, jawohl, ich möchte diesem Hirten folgen, ich möchte zu dieser Herde gehören? Mir wird nichts mangeln. Kein Mangel. Der Herr hat zugesagt, uns zu versorgen. Wann hat man eigentlich Mangel? Man hat Mangel, wenn man von irgendwas nicht genug hat. Das erinnert mich an diesen Witz, wo zwei Freunde sich treffen. Und da sagt der eine zur anderen, ey, wie viel Geld brauchst denn du eigentlich so im Monat? Dann sagt der andere, keine Ahnung, so viel habe ich noch nie verdient. Kennt ihr Leute, die viel jammern, obwohl es ihnen super gut geht? Ich kenne welche. Habe ich auch oft selber gemacht. Unzufriedenheit in unserem Leben, das Empfinden von Mangel, muss nicht unbedingt was damit zu tun haben, dass wir wirklich zu wenig von irgendwas haben. Oft kommt diese Unzufriedenheit durch Vergleichen. Wir vergleichen uns mit anderen, die mehr haben. Aber ich habe für mich herausgefunden, immer dann, wenn ich unzufrieden werde und mit der Situation nicht zufrieden bin, mit dem, was ich habe, nicht zufrieden bin, dann habe ich mich eigentlich von Jesus entfernt. Dann habe ich aufgehört, auf ihn zu sehen. Ich schaue nur auf mich, auf meine Situation. Und das ist nicht gut. Jesus hat uns verheißen, dass er sich um uns sorgen will, wie der Hirte sich um die Schafe sorgt. Aber er hat uns kein Luxusleben verheißen, sondern er hat uns echtes Leben verheißen. Und es hat nichts damit zu tun, wie viel wir besitzen. Dieses echte Leben, das Jesus uns gibt, das speist sich aus einer ganz anderen Quelle. Und dieses echte Leben, das speist sich aus der Begegnung mit Gott. Daraus, dass wir ihn suchen und wir ihm begegnen. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Da ist einer, der sorgt sich für mich. Der möchte haben, dass es mir gut geht. Glauben wir wirklich, dass es jemanden gibt, der möchte haben, dass es dir gut geht? Der ist nicht da mit dem Zeigefinger und sagt dir, was du alles falsch machst, sondern der ist da, der liebt dich und der möchte das Beste in deinem Leben. Die Schafe sind jetzt keine besonders großartigen Tiere. Vielleicht haben sie auch gar nicht so viel Intelligenz, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es so, wenn der Hirte die immer auf den gleichen Weg zur Quelle führt, dann fressen die Schafe auf dem Weg zur Quelle alles kurz und klein. Und die reißen das Gras mitsamt der Wurzel raus. Und nach ein paar Wochen würde man den Weg der Quelle wahrscheinlich blind finden, weil da kein Gras mehr wächst. Deswegen führt der Hirte die Herde immer einen anderen Weg. Und er führt sie auch nicht immer zur gleichen Quelle, weil die Schafe würden diese Quelle total zertreten und vollkoten, wenn er immer die gleiche Quelle nehmen würde. Deswegen geht er immer wieder zu einer anderen Quelle. Und das ist auch ein Bild für uns Christen. Wir stehen immer in der Versuchung, immer das Gleiche zu machen. Wir suchen uns einen Rhythmus und das wollen wir so machen. Und das ist gar nicht so einfach, da wieder rauszukommen. Weil wenn man als Christ immer seinen Rhythmus macht und immer das Gleiche macht und so weiter, dann fängt man vielleicht an, religiös zu werden. Und dann fragt man sich plötzlich, habe ich alles richtig gemacht? Muss ich das noch machen? Und hat immer so dieses Gefühl, man muss eine Pflicht erfüllen. Aber das ist nicht so. Unsere einzige Pflicht ist, die Gegenwart von Jesus immer wieder zu suchen und die Beziehung zu ihm wachzuhalten, ihm zu begegnen. Und wenn wir das schaffen, dann sind die anderen Dinge in unserem Leben keine Frage mehr. Wir brauchen den Mut, mal auch was Neues anzupacken. Nicht immer im althergebrachten Verharren. Gott sagt ja schließlich auch, singt mir ein neues Lied. Neue Formen des Gottesdienstes, neue Formen des Glaubens, neue Formen der stillen Zeit, warum nicht? Und diese Schafherde, die dem Hirten folgt, die besteht nicht nur aus einer Herde, die einem Hirten folgt, sondern dieser Hirte hat unwahrscheinlich viele Herden auf der ganzen Welt. Es gibt, glaube ich, wenn ich jetzt die Zahl richtig in Erinnerung habe, 43.000 christliche Denominationen auf dieser Welt. 43.000 Christen, die eigentlich das gleiche glauben, sich aber in irgendwas irgendwo ein bisschen unterscheiden. Und wir als Christen sind jetzt ganz schnell geneigt zu sagen, nee, die nicht. Nee, also die sind ja so böse, die glauben ja das und das, mit denen will ich nichts zu tun haben. Aber eigentlich sollten wir versuchen zu verstehen und herauszufinden, warum sie das so und so glauben, warum sie das so und so machen. Und wir sind nicht die Richter über die andere Herde. Und viele Geistlichkeit hat ihren Grund auch wirklich in Jesus. Und Jesu Ziel mit unserem Leben ist, dass wir geistlich wachsen. Wir können uns ruhig mal fragen, jetzt sind so viele Jahre mit Christus vergangen, was ist aus mir geworden? Wohin habe ich mich entwickelt in den ganzen Jahren? Ist meine Beziehung zu Jesus enger geworden? Habe ich mehr Glauben? Habe ich mehr Vertrauen? Er erquicket meine Seele. Er erquicket meine Seele. Jesus erfrischt uns. Er gibt uns den Kick. Er macht uns glücklich. Er baut uns wieder auf, wenn das Leben seine Spuren hinterlassen hat. Und wir wissen alle, dieses Leben hier ist kein Spielplatz. Es kann alles Mögliche passieren, auch wenn wir gläubig sind, auch wenn wir mit Jesus gehen. Aber er will die Quelle in unserem Leben sein. Die Quelle unserer Freude. Viele von uns haben das noch nicht herausgefunden und haben noch nicht danach gesucht, dass er die Quelle sein kann und uns absolute Zufriedenheit schenkt, dass er uns aufbauen kann. An was haben wir eigentlich die meiste Freude? Was fällt euch da sofort ein? Sich was Schönes kaufen? Sich was leisten? Einen wunderschönen Urlaub weit weg? Vielleicht unser Bankkonto, dass es immer größer wird. Ein schönes Hobby, Gitarre spielen. Was befriedigt uns? Es gibt ein Geheimnis und das Geheimnis heißt, in Jesus zu ruhen, ihm nahe zu sein und dann wird so vieles in unserem Leben unwichtig. Und er kann wirklich die Quelle unseres Lebens sein und ihn zu finden, ist das Allerschönste, was uns passieren kann. Man kann auch gottlos leben als Christ. Es geht. Man kann regelmäßig ohne Gott sein, auch wenn man in den Gottesdienst geht. Kein Gebet, keine geistliche Übung, keine Bibellese, kein Lobpreis. Ganz schnell stellt sich dann Jammern und Klagen ein. Und es ist kein Wunder, dass in den schwierigen Situationen des Lebens dann auch kein Glaube übrig ist, der durchträgt. Weil unsere Seele, die sucht einen tieferen Sinn. Und die sucht diesen Sinn, weil sie von dem kommt, der sie erschaffen hatte, der Ursprung alles Lebens ist, Jesus. Und wir suchen im Prinzip ihn und versuchen uns mit ganz anderen Sachen immer zu befriedigen. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht mehr dürsten. Die Suche hat ein Ende, weil er die Quelle ist. Das kann man erleben. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Jesus begleitet mein Leben. Wenn ich gesagt habe, Jesus, du sollst mein Hirte sein, dann ist er da. Dann ist er bei uns. Oft unbemerkt. Erst hinterher sehen wir manchmal, wie eine schwierige Situation uns vorwärts gebracht hat. Oder manches Ereignis reiht sich an ein anderes und ergibt zum Schluss ein großes Ganzes. Und deswegen hat die Situation, in der du und ich gerade sind, auch etwas mit Führung zu tun, weil Gott in unserem Leben ist. Und es hat einen Sinn und einen Plan, dass gerade alles so ist, wie es jetzt ist. Und das müssen wir einfach annehmen und glauben, auch wenn es uns nicht unbedingt gefällt. Aber er möchte, dass unser Leben gut verläuft. Er hat einen wunderbaren Plan für uns, weil er der gute Hirte ist. Und unser Part dabei ist zu glauben und zu vertrauen, nicht aufzugeben und ständig und immer wieder die Gegenwart Jesu zu suchen und natürlich bei der Herde zu bleiben. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal? Die Frage ist nicht, kann es mich auch treffen als Christ? Die Frage ist, wann und wie wird es mich treffen? Wann werden finstere Wolken aufziehen und auch mein Leben beschatten? Wann wird es kommen? Für David war das ganz klar. Auch wer mit ihm geht, dem bleiben diese Erfahrungen von Trauer, Dunkelheit, Leid, Zerbruch und Schmerz nicht erspart. Auch die Ungerechtigkeit, die in dieser Welt ist, kann uns treffen. Und das finden wir in Davids Leben, wenn wir seine Geschichte mal durchlesen im Alten Testament. Und das finden wir auch in unserem Leben. Wir finden auch in unserem Leben Leid. Neulich war eine Kundin bei mir, die ist gläubig und die war mit ihrer Mutter da. Und die Mutter ist voll ungläubig. Die glaubt gar nicht. Also die glaubt überhaupt gar nicht, dass es Gott gibt. Und dann haben wir so ein bisschen geredet. Und weil ich wusste, dass sie schon einiges vom christlichen Glauben weiß, haben wir so ein wenig geredet und ich habe sie dann einfach gefragt, warum glauben sie denn eigentlich nicht an Jesus? Und dann sagt sie, das ist ganz einfach. Ich habe in jungen Jahren ein Kind verloren. Und wenn Gott sowas macht, dann glaube ich nicht an ihn dann. Kann es ihr nicht geben. Und innerlich habe ich so gedacht, oh Mann, was kannst du der Frau sagen? So etwas Schlimmes habe ich noch nicht erlebt. Ich stehe da voll daneben. Und plötzlich ist mir eingefallen, dass ich mich öfters mit älteren Leuten unterhalte. Und die erzählen oft ganz viel aus ihrem Leben, weil auch meine Kunden halt oft ältere Leute sind, ja. Was einem da an Lebenserfahrung entgegenkommt, ist oft echt gewaltig. Und eins habe ich bemerkt, fast jeder von ihnen hat in seinem Leben eine schreckliche, schlimme Lebenserfahrung durchmachen müssen. Es gibt kaum einen, der älter wie 80 ist, sage ich jetzt mal, der in seinem Leben nur immer Glück und Frieden erlebt hat. Das gibt es eigentlich nicht. Jeder hat so eine Lebensgeschichte, wo es auch mal ganz steil bergab gegangen ist. Und das habe ich ihr dann gesagt. Und plötzlich wurde sie ganz nachdenklich. Die Frage ist, wenn wir durch so ein Leid durchgehen müssen, wenn wir das erleben müssen, wie gehen wir damit um? Drehen wir dann Jesus den Rücken zu und sagen, okay, du hast das jetzt passieren lassen und jetzt mag ich nicht mehr. Mach dein Zeug alleine. Oder bleiben wir bei ihm, vertrauen ihm weiter. Ich sage nicht, dass es leicht ist. Es geht oft bis an die Grenze. Aber bei David in der Bibel ging das und es geht auch bei uns, bei ihm zu bleiben. Trotz Leid, trotz Scheitern. Mit ihm kommen wir durch. Und unser größter Fehler wäre aufzugeben. So fürchte ich kein Unglück. Fürchten wir Unheil? Fürchten wir, dass was Schlimmes kommt demnächst? Mit was wir uns beschäftigen, das prägt unseren Charakter. Was wir ansehen, formt uns. Und wenn ich ständig auf das schaue, was passieren könnte, auf das Schlechte, auf das Schlimme, dann projiziert sich das in mich rein. Dann habe ich immer zu Angst und fürchte mich. Und es projiziert sich auch auf meine Kinder oder auf meinen Partner oder auf meine Abteilung oder auf meine Gemeinde. Ich möchte euch ein Beispiel sagen. Als ich meinen Cousin in Florida besucht habe, das ist jetzt ungefähr 10 Jahre her, da wollte ich am Sonntagmorgen im Gottesdienst gehen. Aber er und seine Frau hatten den letzten Tag mit gefeiert, war eine große Familienfeier, haben gesagt, nee, sie haben keine Lust. Okay, sage ich, ich gehe alleine. Setze mich ins Auto, fahre Richtung seiner Kirche, wo ich auch schon öfters war, eine lutherische Kirche. Und auf dem Weg dorthin sehe ich eine andere Gemeinde, eine Freikirche. Und ich hatte innerlich so ganz stark den Eindruck, gehe in diesen Gottesdienst. Okay, Blinker raus, reingefahren, bin in diese Gemeinde gegangen und ich hatte dort eine ganz tolle Predigt, eine ganz tolle Gemeinschaft mit den Leuten. Ich bin auch Nachmittag noch dort geblieben und mir ging es eigentlich innerlich sehr schlecht zu der Zeit und es hat mich echt aufgebaut. Und wie ich dann zurückgekommen bin, haben sie sich schon Sorgen gemacht, warum ich nicht da war. Und da sage ich, ja, ich war jetzt in der anderen Gemeinde und es war so schön, die hatten noch anschließend Essen im Garten und so. Und da sagen sie, was, du bist einfach in eine andere Gemeinde gegangen? Nee, also das war für sie was ganz, ganz Schlimmes. Die hätten sich da wirklich gefürchtet, in diese Gemeinde zu gehen. Einige Zeit später habe ich dann eine Florida-Rundreise gemacht, leider alleine, Elke war ja in der Schule. Und dann habe ich mir von ihnen ein bisschen erzählen lassen, wo ich so hingehen kann und was Schönes und so. Und dann bin ich in Florida auf der einen Seite runter und auf der anderen Seite hochgefahren. Das waren ein paar tausend Meilen. Und bis nach Key West, das war eine wunderschöne Reise. Und dann haben sie mir gesagt, du kannst überall hingehen, aber nicht nach Miami. Miami ist eine High-Crime-Area. Wenn du dorthin gehst, wirst du ausgeraubt, wird dein Auto gestohlen. Und die haben es wirklich geschafft, mir da Angst zu machen, dass ich nicht nach Miami reingefahren bin. Ich bin vorbeigefahren. Und es reut mich noch heute, Miami habe ich nicht gesehen. Du sollst dich nicht fürchten. Egal, was gerade in deinem Leben ist, fürchte dich nicht, sei stark in der Situation, in der du gerade bist und erwarte das Beste. Und wenn wir gerade im Tal wandern und ein Tal durchschreiten müssen, dann hat dieses Tal irgendwann ein Ende. Nicht die ganze Welt ist voll Tal. Es wird vorbei sein, du wirst es durchschreiten, du wirst es schaffen. Vielleicht kommst du verwundert raus, vielleicht hast du die eine oder andere Blessur, aber es wird ein Ende haben und es wird ein gutes Ende haben. Also, fürchte dich nicht. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Bevor man in das finstere Tal hinab rutscht, fällt, gehen muss, war man vorher oben, auf den luftigen, schönen Höhen. Eine wunderbare Landschaft. Man hat die Gipfel gesehen, man hat eine Aussicht gehabt, Zeit, Muse, Schönheit hat man erlebt. Haben wir diese Zeit genutzt, um Gott näher zu kommen, unseren Glauben zu festigen? Du bist bei mir. Gott ist bei uns. Ob es gut ist oder schlecht, er ist da. Wie kann man eigentlich Trost bekommen durch ein Stecken und ein Stab des Hirten? Die Frage habe ich mir ein bisschen länger gestellt. Und ich habe mir das mal angeschaut, was der Hirte dabei hatte früher. Also der hatte den gekrümmten Stab dabei. Den hat übrigens der Papst auch noch dabei. So ein Stab, der oben so einen Haken hat. Ja. Und was hat der Hirte damit gemacht? Der Papst ist ja auch der Hirte der Christen. Ja. Also schönes Symbol eigentlich. Was hat er damit gemacht mit diesem langen Stab, mit diesem Haken dran? Wenn das Schaf nicht dorthin wollte, wo das hin sollte, ins Gatter vielleicht oder den Weg, ja, dann ist er mit dem Ding hin wie so ein Haken, hat es am Hals gepackt oder am Lauf und hat es einfach rübergezogen. Du gehst dorthin. Uff, war nicht schön fürs Schaf. War aber auch nicht schlimm. Und das Schaf ist in die Richtung gegangen, wo es hin sollte. Manche von diesen Stäben hatten oben auch noch eine kleine Schaufel dran. Da haben die, hat er dann ein bisschen Dreck oder Steine aufgehoben und nach dem Schaf geworfen, wenn das nicht machte, was es sollte. Also so eine kleine Lektion erteilt. Und was war der Knüppel? Der Knüppel war natürlich eine Waffe. Eine Waffe gegen einen Wolf oder einen Bären oder was da immer kommen konnte. Also der Hirte war sozusagen bewaffnet, der konnte mit dem Ding mal zudreschen. Vielleicht hat er auch manchmal dem Schaf, das nicht aufgehorcht hat, damit eins drüber gezogen, ich weiß es nicht. Warum kann das für uns ein Trost sein, ein Stecken und ein Stab? Ja, du kannst wissen, da ist einer, der dich verteidigt, wenn es drum geht. Und da ist einer, der dich in die richtige Richtung zieht, wenn es ganz wichtig ist, auch wenn du vielleicht jetzt gerade gar nicht willst. Lasst uns lernen, Gottes Stecken und Stab in unserem Leben zu sehen. Wo korrigiert mich Gott? Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. So stellt man sich das vor. Also mitten im Kampf, es ist total was los, ja. Sich erstmal was gönnen. Ich sitze an einem reich gedeckten Tisch, in aller Ruhe essen und trinken und meine Feinde, die schauen zu, können nichts machen, müssen zuschauen. Und ich grinse ein bisschen hämisch, ne? Und sage, so hatte ich mir das auf jeden Fall immer vorgestellt. Könnte aber auch anders gemeint sein. Entspann dich. Im Orient ist die Gastfreundschaft heilig. Wer als Gast kommt, wird willkommen geheißen und auch als Gast empfangen und als Gast behandelt. Ist anders wie in Deutschland. Da, wenn ein Gast kommt, kann es schon mal sein, ich habe jetzt keine Zeit oder habe jetzt was vor. Heute nicht. Im Orient ist es nicht so, da wirst du nicht abgewiesen. Die Gastfreundschaft wird da sehr hoch gehalten. Und da konnte es schon mal passieren, dass verschiedene Gäste miteinander zu Tisch saßen und einer saß dir gegenüber, das eigentlich dein Feind war. Einer, der es nicht gut mit dir gemeint hat, der dich vielleicht beleidigt oder verletzt hat, der was gegen uns hat, der hat mich vielleicht betrogen oder hat Schuld daran, dass ich irgendwas nicht bekommen habe, was ich unbedingt wollte, was mir zusteht. Wie gehe ich damit um? Was hat uns Jesus gelehrt, wie wir mit unseren Feinden umgehen sollen? Liebe deine Feinde, tu ihnen Gutes, vergebe ihnen. Und das ist auch der einzige Weg, um damit fertig zu werden, wenn uns Unrecht geschieht oder wenn wir Feindschaft mit jemandem haben und uns jemand was getan hat. Wo habe ich in meinem Leben solche Punkte, wo es Menschen gibt, wo ich nicht vergeben kann oder will, wo ich mir nicht selber vergeben will? Mangelnde Vergebungsbereitschaft führt uns in Knechtschaft. Und Jesus hat uns ganz eindringlich davor gewarnt. Wer nicht vergeben will, der kommt in die Hände der Folterknechte, der Peiniger. Der Satan bekommt Macht in unserem Leben, uns negativ zu beeinflussen. Man kann das nachlesen in Matthäus 18. Der Schalksknecht heißt die Geschichte. Lest es ruhig mal. Das ist kein Spaß. Da sind auch nicht wenige Christen drin gefangen in diesem Kreislauf. Und das ist auch eine Warnung an uns. Und davor gibt es keine Befreiung, es sei denn, wir vergeben von ganzem Herzen. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Ja, Parfüm und ein voller Becher Wein. Überfluss. Das ist eigentlich mehr als keinen Mangel haben. Gut riechen. Im Orient damals hatten die so einen komischen Brauch, habe ich jetzt auch zum ersten Mal gelesen. Die hatten da, wenn einer kam, war so verschwitzt und so, da gab es keine Dusche wie bei uns. So eine Fußwaschung gab es, ja. Dann hatten die da so einen kleinen Batzen mit gut riechendem Fett, das haben sie auf seinen Kopf drauf. Und in der Hitze ist das Ding geschmolzen und ist da so runtergetropft und er hat richtig gut gerochen. Ist uns jetzt nicht angenehm, aber es war damals so. Und der volle Becher, dieser Überfluss und dieses Parfüm ist ein Bild dafür, dass Gott uns wiederherstellt. Es ist wieder alles gut. Er macht wieder alles gut. Er gießt Heilung aus in unserem Leben. Das möchte er. Er gibt uns nicht immer das, was wir uns vorstellen. Aber er möchte allen Mangel ausfüllen und möchte bei uns sein. Die Missionare Kerstin und Joachim Schulze, die in Sao Tome sind, die kennt ihr, die waren schon mal hier, die hatten in einem Haus ihre Missionsgeschichte, also die verkaufen da Bücher und unterstützen Gemeinden in Lehre und laden immer wieder Prediger ein von woanders und unterstützen dort die Gemeinden vor Ort. Ja. Und die hatten einen Vermieter, der ihnen immer wieder die Miete erhöht hat, der nichts renoviert hat, immer wieder gesagt hat, er will das Haus verkaufen und die waren da richtig unter Druck. Und Gott hat ihnen so eine Gnade geschenkt, dass sie es jetzt geschafft haben, obwohl sie arme Missionare sind, ein eigenes Haus kaufen zu können, da unten auf der Insel, wo sie jetzt drin sind und ihre Mission machen können und haben ihren Frieden. Gott hat ihnen mehr gegeben, als sie sich erdacht haben, als sie sich vorstellen konnten. Die werden übrigens im August hier sein und eine Predigt halten. Gott gibt uns mehr, als wir denken. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Was bringt die Zukunft? Die Zukunft bringt Gutes und Barmherzigkeit. Das wird uns folgen. Wir werden ewig sein im Hause des Herrn. Wir werden bleiben an dem Ort, wo Gott ist, für immer und ewig. Egal, was auf dieser Welt passiert. Und das sollen wir glauben und das sollen wir erwarten. Der Psalm 23 eignet sich unwahrscheinlich gut, ihnen die stille Zeit zu integrieren. Man könnte ihn jeden Tag lesen. Jeder einzelne Vers ist eine ganze Predigt. Und ich möchte euch dazu einladen, die nächsten Wochen jeden Tag den Psalm 23 zu lesen und zu beten. Dass der Inhalt dieses Psalms in unserem Herzen Wurzeln fasst und wir getrost in Christus sind und ihm vertrauen. Lasst uns aufstehen und gemeinsam den Psalm 23 beten. Charlie, machst du noch mal die erste Folie? Lasst uns gemeinsam beten. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen.